Hallo, vielen Dank, dass du wieder beim Podcast der Livepointkirche Obersulm einschaltest. Wir wünschen dir viel Spaß beim Zuhören.
Ja, guten Morgen, ich darf euch ganz herzlich begrüßen heute Morgen. Ich freue mich, dass wir wieder zusammen sind, wieder miteinander Wort Gottes betrachten dürfen. Und ich freue mich auch über all diejenigen, die per Zoom zugeschaltet sind, um einfach auch Gemeinschaft mit uns zu haben. Seit einiger geraumer Zeit bewegen mich bestimmte Themen und ein ganz besonderes Thema. Und jetzt habe ich mir mal einfach die Zeit genommen, um es mal etwas auszuarbeiten. Aber keine Sorge, es handelt sich nicht um Corona, es handelt sich um ein anderes Thema. Aber es ist ein Thema, was uns alle betrifft, was uns vielleicht auch jeden Tag begegnet. Und ich möchte kurz am Anfang noch mal mit uns beten. Himmlischer Vater, ich danke dir für deine Gegenwart heute Morgen. Heiliger Geist, ich danke dir, dass du da bist, dass du diesen Raum erfüllst. Vater und Heiliger Geist, ich bitte dich einfach auch, dass du meine Lippen führst und leitest, dass du mir die richtigen Worte gibst, Jesus, klar und deutlich auszusprechen, was vor dir wohlgefällig ist. Hab Ehrenanbetung. Amen. Im Herbst des vergangenen Jahres hatten wir Besuch und da war eine Gruppe da von Füssen, das war die Passion-Gruppe. Und die hat uns damals auch das Projekt Passion vorgestellt, was wir auch am Karfreitag angeschaut hatten, miteinander. Und da war eine junge Dame dabei, die, ich glaube, sie hieß Tabea, und sie sagte, ihr seid eine betende Gemeinde. Und das hat sie einfach so mitgenommen aus unserem Lobpreis und auch daraus, wie wir Gott angebetet haben. Und es ist auch wirklich wichtig, dass wir eine Zeit der Anbetung haben, eine Zeit, wo wir Gott begegnen, sei es im Lied, sei es auch in unsere persönlichen Gebete, in unseren Anliegen. Und das Gebet ist jetzt auch in dieser Zeit, auch jetzt gerade in der Corona-Zeit, wo viele Menschen so stark eingeschränkt sind, wo auch manche ja auch nicht mehr wissen, wie sollen sie diese Zeit überstehen, ist es eine wichtige Waffe, ist es eine wichtige Möglichkeit, über diese Zeit zu kommen. Bis vor 8 Tagen haben wir einen Alpha-Kurs laufen gehabt und einige von uns haben daran teilgenommen. Und in diesem Alpha-Kurs gab es auch ein Thema, einen Abend, der gestaltet wurde, und da ging es um das Gebet. Und die Frage war, wie bete ich? Und wir waren zusammen eine Gruppe, und das war ganz interessant. Wir waren circa 4 Personen von der LifePoint. Da war der Tobias dabei, da war der Christian dabei, ich war dabei und der Tim war dabei. Und die anderen waren eine Gruppe Katholiken. Und zwar 2 Priester aus dem Allgäu. Und ein Priesterschüler war dabei, eine Mesnerin, gerade aus dem Allgäu, und eine ältere Dame, ja, die kam aus der Augsburger Gegend. Und es war so interessant, miteinander uns auszutauschen über mehrere Wochen, wie wir Glauben verstehen und auch wie wir beten. Und es ist einfach auch mal erfrischend. Und manchmal braucht es auch ein bisschen Toleranz zu sagen, wenn jemand gern den Rosenkranz betet, dann darf er gerne den Rosenkranz beten. Und trotzdem auch hat die Dame gesagt, ja, ich finde es immer so erfrischend. Sie hat auch eine andere Art des Gebetes kennengelernt. Und da waren wir so richtig erstaunt darüber. Ja, und die Frage ist die, wie sollen wir beten? Ja, und ich glaube, den Jüngern, denen ging es damals ganz genauso. Und sie waren ja mit Jesus unterwegs. Und die Jünger hatten bemerkt, dass Jesus früh morgens sich aufgemacht hat, dass er die Einsamkeit gesucht hat, die Ruhe gesucht hat, und um sich mit seinem Vater auszutauschen. Vielleicht um mit ihm den ganzen Tag durchzusprechen. Was ist heute dran? Wer begegnet mir heute? Und sicher hatten die Jünger auch gemerkt, dass Jesus vielleicht einen ganz anderen Gebetsstil hatte, als sie es gewohnt waren. Die Wunder, die Jesus tat, die sprachen ja ihre eigene Sprache. Hat es vielleicht damit zu tun, wie ich bete, damit ein Wunder geschieht? Und eines Tages erfasste wirklich einer der Jünger den Mut und sagte zu Jesus: Herr, lehre uns beten. Nämlich genauso, wie es auch Johannes der Täufer mit seinen Jüngern gemacht hat. Es gibt da zwei Bibelstellen. Der eine steht in Matthäus Kapitel 9 und in Lukas 11, Vers 1. Und ich lese es mal gerade so vor. Und es begab sich, dass er an einem Ort im Gebet war, nämlich das war Jesus. Und als er aufhörte, sprach einer seiner Jünger zu ihm: Herr, lehre uns beten, wie auch Johannes seine Jünger lehrte. Was wir in Lukas 11 und Matthäus 6 lesen, das erscheint uns etwas gekürzt zusammengefasst zu sein. Und wir dürfen gerne auch mal unsere eigene Fantasie in Aktion setzen und uns vorstellen, dass Jesus sich an diesem Morgen mal richtig Zeit genommen hat, seinen Jüngern eine Lehrunterricht zu geben, wie man betet. Und man kann das auch in Matthäus nachlesen. Da gibt es ganz viele Dinge, die sich noch um das Gebet handeln. Und ich weiß, Jesus, das war ein richtig guter Lehrer. Der hat in Bildern geredet, der hat in Gleichnissen geredet und er hat es ihnen einfach so erzählt, dass sie es verstehen konnten. Und ich möchte jetzt einfach auch mal so euch mit hineinnehmen, um einfach auch mal, wie ich es mir so vorstelle, wie er zu ihnen gesprochen hat. Und Jesus, der fing da mal ganz vorne an, was das Gebet betrifft. Und ich habe das immer aufgeteilt in unterschiedliche Lektionen, so wie man es in der Schule manchmal lernt. Und in der Lektion 1 hat er mit ihnen darüber gesprochen, wie spreche ich Gott eigentlich richtig an? Und die Jünger sagten, das ist doch gar keine Frage. Das haben wir doch schon in der Synagoge gelernt. Und wir haben ja auch die Psalmen. Und in den Psalmen, da können wir lesen, wie David Gott angesprochen hat. Und es gibt auch so eine Besonderheit, nämlich zu dieser Zeit, da haben die Schriftgelehrten, die haben herausgegeben, dass man Gott gar nicht ansprechen darf. Dass man dieses Wort Gott gar nicht in den Mund nehmen darf. Ja, wie hat David Gott angesprochen? Er hat ihn angesprochen mit Herr. Wir lesen das in allen Psalmen. Psalm 18 zum Beispiel: Ich will dich loben, o Herr, meine Stärke. Der Herr ist mein Fels. Und Jesus hat jetzt etwas gemacht. Er hat zu ihnen gesagt: Wenn ihr betet, so sprecht unser Vater, der du bist im Himmel. Vielleicht antworteten die Jünger darauf: Ja, wie? Das haben wir in den vergangenen 100 Jahren schon immer anders gemacht. Wir haben Gott immer schon mit Herr angesprochen. Und du sagst uns, wir dürfen ihn als Vater ansprechen. Ich denke, diese Anrede entspricht einem, also wenn wir Gott mit Herr ansprechen, dann entspricht es dem Gottesbild, wie es im Alten Testament war. Und dann möchte ich jetzt einfach mal so einen kleinen Vergleich machen und euch das einfach mal zeigen. Im Alten Testament wurde Gott gesehen als ein Individuum, als eine Persönlichkeit. Und Gott hat damals nur durch Propheten zu Menschen gesprochen. Nämlich die Propheten, über die Propheten kam der Geist Gottes und sie redeten. Wir können dieses Gottesbild vergleichen mit einer Blume. Da habe ich euch etwas mitgebracht. Eigentlich hätte ich gerne Rosen mitgebracht, aber zurzeit, da blühen keine Rosen bei uns im Garten. Und so nehme ich jetzt einfach mal eine Blume. Und zwar, ich nehme jetzt einfach, die ist zwar recht klein, ich habe leider keine größere gefunden heute Morgen in unserem Garten, aber das, was wir sehen, das ist diese Blume, da ist alles drin. Und aber das, was innen drin ist, das ist verborgen. Und so war möglicherweise auch das Gottesbild damals, Gott ist wie etwas, was in sich selbst verborgen ist. Als Jesus kam auf die Erde, da hat sich dieses Gottesbild gewandelt. Und ich nehme jetzt einfach mal die nächste Blume. Und zwar, hoppsala, das ist genau die gleiche Tulpe, aber sie ist aufgeblüht. Sie ist aufgegangen und das, was wir sehen, das ist das, dass sie sich entfaltet hat. Und so hat sich mit dem Kommen Jesu auch das Gottesbild entfaltet. Nämlich können wir einfach vergleichen, der Vater, der Sohn und der Heilige Geist. Und dieses Gottesbild kam eigentlich erst, nachdem Jesu auf die Erde gekommen war. Und auch am Pfingsten kam auch noch das Thema Heiliger Geist verstärkt hinzu. Der Vater ist vergleichbar mit dem Kelch, der innen drin, der Mittelpunkt dieser Blume. Jesus könnten wir vielleicht vergleichen mit den Blütenblättern, die einfach vorher das Ganze umschlossen hatten. Jetzt ist aber der Zugang zu dem Innersten, zum Vater, ist offen. Und den Heiligen Geist können wir auch vergleichen, vielleicht mit dem Duft der Blumen. Und dieser Duft der Blume, das ist der, der auf das Innerste hinweist, der auf den Vater hinweist, der auf den Sohn hinweist. Worin liegt denn nun der Unterschied, ob ich Gott mit Herr oder mit Vater anspreche? Ich denke, hier kommt auch immer ein Aspekt der Beziehung dazu und vielleicht werde ich nachher nochmal einen kleinen Punkt dazu sagen. Viele von euch, die wissen, dass wir Großeltern sind, Renate und ich, und wir haben 4 Enkel. Und wenn unser Sohn nach Hause kommt abends, dann ist zu Hause immer ein Riesenhallo. Die Kinder springen auf ihn zu und rufen, Papi, Papi, wie schön, dass du da bist, dass du endlich wieder da bist. Wir haben schon den ganzen Tag auf dich gewartet und wir freuen uns, dass du wieder da bist. Und ich glaube, Gott wünscht sich nichts Sehnlicheres, als dass wir ebenso ihn lieben, dass wir uns nach ihm sehnen, wie Kinder, die ein ungetrübtes Verhältnis zu ihren Eltern haben. Ich denke, das war jetzt eine kleine Lektion, wie wir auch Gott ansprechen dürfen. Aber es hat jeder seine eigene Art und Weise, wie er Gott anspricht, was für ihn wichtig ist, welches Bild er hat, was ihm einfach dabei wichtig ist. Jesus hat nicht bei der ersten Lektion Halt gemacht, sondern er ist einfach weitergegangen. Und in der Lektion 2 heißt es, geheiligt werde dein Name. Das ist jetzt eine etwas schwierige Formulierung, geheiligt werde dein Name. Und ich muss ehrlich sagen, so viel kann ich mir eigentlich unter dieser Formulierung nicht vorstellen. Aber ich versuche jetzt einfach mal diese Worte miteinander aufzudröseln und vielleicht kommen wir einfach auch mal, haben wir einen gewissen Aspekt da drin. Das Wort heilig, das bedeutet zu Gott gehörig. Und Gott hat im Alten Testament viele verschiedene Namen und all diese Namen, die beschreiben sein Wesen. Und ich möchte euch einfach mal mit hineinnehmen in die unterschiedlichen Namen, mit denen im Alten Testament Gott beschrieben wurde. Ein Name, den kennt ihr sicher alle, das ist Jahwe Zebaoth. Und der bedeutet Herr der Heerscharen, der allgewaltige Herr der himmlischen Heere. Und das lesen wir auch im Psalm 148, 1 bis 5. Ein anderer Name heißt Jahwe Rapha. Gott, mein Heiler. Gott, meine Gesundheit. Gott, der du mich wiederherstellst, wenn ich krank bin. Dann gibt es Adonai. Mein Herr, mein Herrscher, mein König. Eine andere Beschreibung ist El Shaddai. Gott der Wohltaten. Oder die Mutterliebe Gottes. Gott begegnet uns nicht nur wie ein Vater, sondern Gott begegnet uns auch wie eine Mutter. Weil eine Mutter hat wieder eine andere Art und Weise, ihren Kindern zu begegnen wie ein Vater. Aber in Gott ist sowohl Vater als auch Mutter vereint in ihrer Art und Weise, wie er uns begegnet. Ein anderer Ausdruck heißt Elohim. Gott, Schöpfer des Universums, die Quelle allen Lebens, der Höchste, der Ewige und der Allmächtige. Und ich habe noch einen letzten Begriff und das heißt Abba. Abba, das ist so eine Kurzform. Und Jesus, er hat, als er im Garten Gethsemane war, hat er auch zu Gott gebetet. Und ihr könnt euch ja auch erinnern an diese Schriftstelle. Vater, wenn es möglich ist, dann lass diesen Kelch an mir vorübergehen. Und da hat er genau diese Worte gewählt, Abba. Und ich kann mich auch erinnern an die Kindergebete meiner eigenen Kinderzeit. Und da gab es auch so ein kleines, prägnantes, ganz kurzes Gebet. Und es hieß einfach, Abba, lieber Vater, Amen. Ich weiß nicht, ob das heute noch bei den Kindern so irgendwo üblich ist. Ich habe es schon lange nicht mehr gehört als Kindergebet. Aber es drückt einfach das aus, Abba, du bist mein geliebter himmlischer Vater. Ja, Anbetung, was ist Anbetung? Anbetung ist, wenn wir Gott loben, wenn wir Gott preisen und wenn wir auch seinen Namen rühmen. Und das ist einfach diese Namen. Und je nachdem, in welcher Situation wir sind, ob wir Heilung brauchen oder ob wir Gott einfach nur anbeten. Ja, er liebt es, wenn wir ihn auch mit seinem Namen, und da können wir ihn auch mit El Shaddai anrufen oder mit Adonai. Wir hören das auch immer wieder in Liedern, wo diese Begriffe auch immer wieder verwendet werden. In Galater 4, Vers 6, da lesen wir, weil ihr aber Söhne seid, sandte Gott den Geist seines Sohnes in unsere Herzen, der da ruft, Abba, Vater. Also bist du nicht mehr Sklave, sondern du bist Sohn. Wenn du aber Sohn bist, dann bist du auch der Erbe Gottes. Und das ist das, was ich auch meine mit dieser Beziehung, die wir zu Gott haben dürfen. Wir sind seine Kinder. Wir sind nicht seine Enkel, wir sind auch nicht Fremde, sondern wir sind Kinder des Allerhöchsten. Ich denke, wir dürfen uns einfach jetzt auch mal ein paar Sekunden mal Zeit nehmen, um einfach mal darüber in der Stille nachzudenken, mal einfach zur Ruhe kommen, es mal auf uns wirken lassen. Was bedeutet es, dass Gott unser Vater ist? Ja, ich möchte gerne fortfahren mit der dritten Lektion. Und da sagt Jesus, dein Reich komme. Und ich denke, das war eine Lektion, die hat die ganz besonders Prioritäten anspricht. Und zwar geht es nicht immer um unsere Ziele, sondern um das Ziel, das Gott mit der Erde, mit der Schöpfung und mit den Menschen hat. Und leider sind unsere Ziele nicht immer dieselben, die er hat. Und das führt auch immer wieder zu Konflikten. Diese Konflikte, die sehen wir im Alten Testament, beim Volk Israel. Diese Konflikte sehen wir auch in unserer Gegenwart, bei uns selber, in unserem eigenen Leben. Mit dem Reich Gottes ist aber auch ganz direkt seine Herrschaft verbunden. Und Gott möchte, dass sich die Menschen ihm zuwenden und ihn als ihren Herrn und Heiland annehmen. Mit dem Satz, dein Reich komme, da machen wir uns mit seiner Priorität eins. Ich gehe weiter zu der Lektion 4 und da heißt es, dein Wille geschehe wie im Himmel, so auch auf Erden. Und mit diesem Satz, wenn ich den mir so zu eigen mache, dann gebe ich zum Ausdruck, dass ich mich mit dem Willen Gottes eins mache. Oftmals haben wir so unsere eigenen Vorstellungen, was uns wichtig ist. Und vor allem, was auch Gott für uns tun sollte. Weil oftmals, wenn wir beten, da bringen mehr unsere eigenen Wünsche zum Ausdruck. Und manchmal, da sind wir auch bitter enttäuscht, wenn Gott nicht reagiert und nicht nach unseren Wünschen handelt, obwohl wir manchmal wirklich inständig gebetet haben. Kennt ihr das auch? Und leider erkennen wir auch oft nicht den Plan, den Gott hat mit uns, mit unserem Leben, oder auch nicht den Zeitpunkt, wo Gott irgendetwas mit uns machen will oder für uns bereit hat. Wenn wir jetzt die Lektion 1 bis 4 zusammenfassen, dann kann man sehen, in diesen vier Lektionen, da geht es hauptsächlich um Gott. Es geht nicht um uns selber, sondern es geht um Gott, um seine Anbetung. Wer bist du für uns? Es geht darum, dass wir uns ihm unterordnen, dass wir nach seinem Willen fragen. In den weiteren Bereichen, da spricht er, und zwar in der Lektion 5, unser täglich Brot gib uns heute. Obwohl wir im Westen hier in einer Wohlstandsgesellschaft leben und alle Lebensmittel zumindest bislang jederzeit verfügbar sind, dürfen wir Gott trotzdem für unsere Versorgung bitten und ihm natürlich auch dafür danken. Denn niemand weiß, ob dieses in der Zukunft so bleiben wird oder ob wir, ähnlich vielleicht wie Menschen in anderen Kulturkreisen oder anderen Teilen der Erde, vielleicht auch mal Mangel leiden müssen. Danach sagt er, und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Als Menschen, da laden wir uns immer wieder Schuld auf uns. Manchmal ist es uns bewusst, manchmal merken wir es aber auch gar nicht, was wir jetzt mal wieder verbockt haben. Und wir brauchen jeden Tag Vergebung. Und wenn wir schuldig werden, dann ist das oftmals auch in Beziehung zu anderen Menschen. Das kann sein zu meinem Nächsten, zu meinem Ehepartner, zu meinen Kindern, vielleicht auch zum Arbeitskolleg oder auch zu Geschwistern hier in der Gemeinde. Die Befreiung von der eigenen Schuld, die geht oft damit einher, dass ich auch mein Gegenüber von seiner Schuld freigebe und dass wir uns wieder versöhnen. Und ich habe festgestellt, dass es viel einfacher ist und befreiter ist, wenn ich mich mit anderen versöhnt habe und wenn ich nicht in Konflikten mit irgendjemandem stehe, einfach offen und einfach ungezwungen zu meinem Gott zu beten. Im nächsten Schritt heißt es, und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Für mich ist es eine sehr schwierige Textstelle. Denn es gibt andere Textstellen in der Bibel und da steht in Jakobus 1,13 zum Beispiel, niemand sage, wenn er versucht werde, ich werde von Gott versucht. Denn Gott kann nicht versucht werden zum Bösen, und er versucht auch niemand. Jakobus, der hat sich mit Sicherheit auch um diesen Teil im Vaterunser einmal richtig Gedanken gemacht. Und in diesem Brief, da steht ganz viel darüber drin. Sehr viel über die Versuchung und Anfechtung. Und er beschreibt auch, dass jeder von uns in Anfechtung kommt und auch in Versuchung kommt. Nämlich, jeder Einzelne, und das hat er so geschrieben, jeder Einzelne wird versucht, wenn er von seiner eigenen Begierde gereizt oder gelockt wird. Und ich denke, in dieser Teil vom Vater Unser, der berührt einen ganz besonderen Aspekt. Es ist wichtig, dass wir darum beten, dass wir erkennen, wo die Versuchung lauert und dass wir nicht auf sie hereinfallen. Schaut, auch Jesus ist versucht worden. Und Satan, der ist in diesem Punkt sehr perfide. Denn er legt uns Sachen vor, wo wir sagen, ja, stimmt eigentlich. Jesus hätte genauso sagen können, das stimmt. Der Vater im Himmel wird es nie zulassen, dass ich meinen Fuß an einen Stein anstoße. Wenn ich da jetzt runterspringe von der Zinne des Tempels, das ist ganz klar, tausende von Engeln sind um mich rum. Und er hat trotzdem gemerkt, dass ihn Satan aufs Eis führen wollte. Und so geht uns manchmal auch. Wir merken es manchmal erst viel zu spät, dass wir mal wieder reingefallen sind. Dieser Aspekt des Vaterunsers, den können wir vielleicht so umschreiben. Heiliger Geist, zeige du mir die Fallstricke des Bösen. Und vor allem hilf mir auch wieder heraus, wenn ich gefallen bin, wenn ich mal wieder drauf reingefallen bin. Und Jesus schließt dieses Vaterunser-Gebet damit ab, denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit. Und er schließt somit quasi im Kreis zusammen. Und am Anfang, da hatten wir die Anbetung in den ersten vier Lektionen. In dem zweiten Bereich, da ging es um uns als Menschen, was uns betrifft. Und zum Schluss wird das Ganze nochmal in der Anbetung zusammengefasst. Und ich möchte euch jetzt bitten, dass wir einfach auch nochmal das Vaterunser gemeinsam beten, uns nochmal einfach auch nochmal die einzelnen Punkte auf uns wirken lassen, dass wir das nicht nur beten wie ein vorformuliertes Gebet, sondern als das, was vielleicht uns Jesus mit den einzelnen Aspekten wirklich mitteilen wollte, was wichtig ist für uns und dass es nicht nur, wie gesagt, ein vorformuliertes Gebet ist. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigen. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit.